James catches, puts up a three. Won't go. Rebound Bosch. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining.
It's off to Leonard. Defended by Simmons. Is this the dagger?
Was geht ab, Basketball Deutschland? Herzlich willkommen zur mittlerweile 6. Folge 2-for-1. Auch heute wieder mit mir, Jonas Düll.
Und mir, Marco Krause. Einen wunderschönen guten Tag.
Ihr kennt die Abläufe bei uns mittlerweile. Bei uns wird immer mit den neuesten News gestartet. Deswegen gleich mal Frage an dich, Marco. Erzähl uns ein bisschen was Neues.
Ja, eine News, oder es gibt einige News zu verkünden. Auch relativ viele aus der NBA und aus der BBL, aber die erste News, die ich euch verkünden will, ist, dass dem Bundestrainer seinen Vertrag verlängert wurde. Ja, nach den letzten Ergebnissen der letzten großen Turniere, jetzt auch gerade nach der WM, wo der Kader ja mit NBA-Stars bespickt war, kam es vielleicht ein bisschen überraschend für manche. Ich selber, ja, bin jetzt von ihm nicht ganz so überzeugt, weil er für mich es nicht geschafft hat, eine Mannschaft aus den Einzelspielern, aus den guten Einzelspielern, die er ja tatsächlich dabei hatte, zu formen. Und ja, deswegen für mich eine bisschen fragwürdige Entscheidung. Aber wir werden sehen. Also grundsätzlich muss man natürlich auch sehen, dass die deutsche Nationalmannschaft ja sich schwer tut im internationalen Vergleich, weil halt ja auch die anderen Länder mittlerweile, gerade Frankreich, Russland, eine sehr, sehr hohe Qualität haben. Und klar, dann Amerika, Spanien, die immer mit oben dabei sind. Und das wird sich halt auch nicht ändern. Und da ist halt Deutschland doch noch ein Stück weit davon entfernt, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, also das schließt mich dir an. Die Konkurrenz im Basketball im internationalen Vergleich ist natürlich jetzt nicht gerade die geringste. Trotzdem hätte man da aus der letzten WM wahrscheinlich, hätten wir uns alle ein anderes Ergebnis gewünscht. Machen wir gleich mal weiter in Deutschland, bleiben in Deutschland. Letzte Woche haben wir euch verkündet, dass Brose sich als Gesellschafter in Bamberg zurückzieht. Diese Woche können wir euch die Rolle rückwärts verkünden. Brose bleibt doch in Bamberg auch als Gesellschafter. Und den Grund dafür können wir euch jetzt ehrlich gesagt nicht mitteilen. Den wissen auch wir nicht. Der bleibt wahrscheinlich im Bamberger Office.
Ja, also für mich ist diese ganze Konstellation, und das hatten wir ja jetzt auch im Vorgeplänkel vom Podcast schon mal kurz angesprochen. Also für mich ist die ganze Situation oder der ganze Ablauf des Rücktritts und des Rücktritts vom Rücktritt relativ, ja, komisch abgelaufen. Also ich glaube auch, dass es da ein bisschen mehr als nur das offizielle Statement gab. Also ich glaube, dass es da Unstimmigkeiten gab und dass die eventuell jetzt in der Woche einfach beiseite gelegt wurden oder da einfach nochmal nachverhandelt wurde. Da gab es, glaube ich, doch noch das ein oder andere Detail mehr, das wir jetzt auch nicht nennen können. Aber ja, für mich erschließt sich da alles andere sonst nicht. Also einfach zu sagen, ja, ich trete jetzt aus, ich bleibe doch drin, das macht für mich eigentlich keinen Sinn.
Da schließe ich mich absolut dir an. Also was da genau passiert ist oder nicht passiert ist, werden wahrscheinlich nur ein paar Herren im Bamberger Aufsichtsrat, Geschäftsrat oder wie auch immer sich das nennt, wissen.
Genau, dann würde ich schon zur nächsten News kommen. Jetzt springen wir rüber, einmal über den Teich in die NBA. Ja, also erfreuliche Nachrichten auf jeden Fall. Die NBA hat führt intensive Gespräche mit Disney World in Orlando, wie wir es ja schon mal als Standort mit Vegas war es, glaube ich, oder LA allgemein. Ja, führen intensive Gespräche mit Disney World. Und die Austragung soll Ende Juli auf dem Campus dort stattfinden. Heißt, alle Teams wohnen in Hotels und Anlagen und trainieren auch in den dortigen Hallen. Heißt, dürfen das Gelände nicht verlassen, erst nach dem Spiel. Ansonsten halt nur in den Freizeitparks dort. Und so wie wir es jetzt auch gestern gelesen haben und wie es von manchen Experten drüben in Amerika berichtet haben, soll es dann auch mit den Playoffs direkt losgehen. Also keine weitere Regular Season mehr, sondern, ja, wie gesagt, einfach die Playoffs. Und was uns natürlich jetzt in die Karten spielt, es soll ja das Gerücht drum gehen, dass die Playoffs stattfinden mit 1 gegen 16, 2 gegen 15 und unabhängig von Ost und West. Natürlich können wir das können wir jetzt sagen, wir können hell sehen, aber ich glaube, da hatten wir einfach das Glück und wir hoffen natürlich, dass es so kommt, weil das wäre für uns natürlich optimal. Also wäre natürlich auch für die NBA mega spannend, das System mal zu testen.
Ja, auf jeden Fall. Also da hatten wir beide mal die Glaskugel in der Hand, würde ich sagen. Aber ja, ich habe auch gelesen, dass schon länger darüber nachgedacht wurde, ein 1 gegen 16 Playoff-Turnier mal einzuführen. Und also ich glaube, jetzt wäre dafür der perfekte Zeitpunkt, mal, wenn man einfach nur daran denkt, dass sozusagen die ganzen Flugstrecken wegfallen würden. Man muss nicht mehr von West nach Ost. Da wäre die 1 gegen 16 Variante natürlich jetzt. Also wenn man sie testet, dann wahrscheinlich jetzt.
Absolut, ja. Also mich würde es auch freuen. Wäre ein cooler Test für allgemein für die NBA. Und es wäre halt wirklich interessant zu sehen, wie arg die Reisestrapazen, die man sonst ja hat unter den Teams, wie, wenn das jetzt wegfällt, wie fit sind die Spieler? Sind sie nochmal fitter? Wird das Niveau dadurch nochmal hochgehoben? Und sie können sich ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich sonst nicht konzentrieren oder auf das Spiel fokussieren, aber sie haben halt keine andere Möglichkeit, weil sie ja da mit dem Team in Quarantäne sind, wirklich keine Ablenkung haben und halt auch nicht irgendwie dann zwischen in der Serie, ich will jetzt keinem Spieler was unterstellen, aber halt mal die Sau rauslassen oder so. Aber das fällt halt alles komplett
Dennis
weg.
Dennis Rodman sagt Grüße, gell?
Ja, Dennis Rodman würde auch direkt vorm Spiel und direkt nach dem Spiel auch noch feiern gehen und sich besaufen und trotzdem noch 48 Rebounds holen. Aber ja, also das würde mich, also wäre natürlich super, wenn die NBA weiterspielen würde. Und das ist dann ein Punkt, wo mich dann natürlich auch interessiert, ob das Niveau und die Intensität vor allem nochmal höher wird.
Ja, gebe ich dir recht, aber ist für uns alle Neuland, für die Spieler genauso Neuland. Deswegen werde ich mal weitermachen mit den nächsten News. Da bleiben wir auch gleich beim NBA-Turnier. Bleiben wir gleich in Disney World. Jetzt geht es diesmal um Joe Ingles. Der hat nämlich ein Radio-Interview gegeben, in dem er die Aussage von sich gegeben hat, dass er auf sein Karriereende vorbereitet wäre, sollte es zu einer Fortführung der NBA in diesem Jahr kommen. Wortwörtlich hat er gemeint, er ist darauf vorbereitet, nach Australien zu fliegen und nie mehr in seinem Leben ein Spiel zu spielen und er wäre damit auch glücklich. Das Ganze hat folgenden Hintergrund. Er möchte einfach nicht die Gesundheit seiner Familie riskieren. Als Hintergrund mal, Joe Ingles hat 3 Kinder, die Frau ist aktuell mit dem 4. Kind schwanger. Eines der Kinder ist Autist, hat damit ein geschwächtes Immunsystem und will da halt einfach nichts riskieren. Inwieweit das jetzt die Entscheidung tragbar ist oder nicht, ob ist sicherlich eine moralische Entscheidung. Liegt, glaube ich, eher weniger in unseren Händen, das zu diskutieren, darüber zu entscheiden. Sicher ist auf jeden Fall mal für Utah, dass es eine besonders bittere Nachricht ist. Allein mal mit dem Hintergrund betrachtet, dass auch ein wichtiger Schlüsselspieler in Bojan Bogdanovic die Saison wahrscheinlich verpassen wird, komplett. Der wurde nämlich am Handgelenk operiert und wird mehrere Monate fehlen, auf jeden Fall.
Also aus dem einen Standpunkt kann man es natürlich verstehen, wenn man die Familiengeschichte kennt. Wenn, ich glaube, die Gesundheit und die Familie geht auch immer über den Profisport hinaus. Also da, so wichtig ist der Profisport dann auch nicht, um dann über der Gesundheit oder über der Familie zu stehen. Und wenn dann ein Sohn eben diese Art von schwerer Erkrankung hat, dann braucht es da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Pflege und Dasein für die Familie einfach, also möchte da einfach nur die Standpunkte klarstellen und für mich ist das Argument auch völlig ausreichend zu sagen, ich habe jetzt einige Zeit in der NBA gespielt und das war eine schöne Zeit, ich habe da meine Leistung gebracht, aber ich möchte jetzt in einem verhältnismäßig frühen Alter aufhören, eben aus den Gründen, das ist für mich natürlich absolut verständlich. Und auf der anderen Seite, wenn du es aus Teamsicht siehst, ist klar, ist es bitter, weil Utah viel investiert hat mit Mike Conley vor dem Jahr, der jetzt zwar nicht so eingeschlagen hat, aber trotzdem haben sie viel investiert und wollten halt einen tiefen Playoff-Run starten und halt auch mit Bogdanovic, der jetzt auch ausfällt. Und Joe Ingles ist halt, ich glaube, mehr als ein wichtiger Basketballspieler, sondern ich glaube, er ist halt auch so ein Locker-Room-Guy, der die jungen Spieler führt, der die jungen Spieler coacht und ihnen Tipps gibt und einfach wirklich wichtig in der Kabine ist. Und das macht ja auch ein gesundes Team oder ein harmonisches Team aus, dass du halt auch so Locker-Room-Guys hast, die sich einfach mit jedem verstehen und die mit jedem klarkommen und einfach das Team zusammenhalten und halt vielleicht auch schlichten, dann eventuelle Streitigkeiten. Und deshalb, ja, gibt es da mehrere Sichten, aber da jetzt drüber zu entscheiden oder zu sagen, der muss unbedingt weitermachen, das traue ich, würde ich jetzt auch nicht, keine Aussage dazu treffen.
Ah, vielen Dank auf jeden Fall mal für die perfekte Überleitung. Kann ich jetzt perfekt aufgreifen, wenn es um den Lockerroom geht, bleiben wir da auch mal. Machen aber einen kleinen Sprung um 35 Jahre zurück. Wir alle haben Last Dance gesehen, wir haben es diskutiert. Jetzt geht es darum nochmal, es gab eine kleine, in Anführungszeichen, Schlammschlacht danach mit Scottie Pippen auch, der nicht gut weggekommen ist, beziehungsweise ich war der Meinung, er wäre gut weggekommen, er war der Meinung, er wäre nicht gut weggekommen in der Doku. Jetzt geht es aber erstmal um Horace Grant, der beschuldigt nämlich Michael Jordan, die Details aus der Kabine, die hat nicht er an den Journalisten, ich glaube Sam Smith war der Name, der damals die Jordan Rules geschrieben hat. Also Horace Grant bezichtigt sozusagen Jordan der Lüge, dass er die Details aus der Bulls-Kabine nicht weitergegeben hat. Und ich muss sagen, ich gehe da schon ein Stück weit mit Horace Grant. Ich kann ihn komplett verstehen, weil auf der einen Seite sagt sozusagen Michael Jordan, dass Horace Grant ein Verräter wäre, indem er die Details aus der Kabine halt preisgibt und Jordan dann in einem schlechten Licht in diesem Buch dasteht. Auf der anderen Seite ist aber Jordan selbst so ein Stück weit diese Schlange oder der Verräter, da er ja gerade am Anfang der ersten Folge schon über die Koks- und Sex-Eskapaden der Bulls erzählt, als er Rookie war. Also ich bin da ganz bei Horace Grant, kann ihn da absolut verstehen. Wie sieht's bei dir aus?
Ich kann da ein Stück weit jetzt nicht neutral an die Sache rangehen, weil für mich ist Jordan halt greatest of all time. Also ich bin da eher parteiisch. So wie du es das letzte Mal gesagt hast, wo wir nochmal über The Last Dance gesprochen haben. Die Doku ist halt spielt ganz speziell auf Jordan ab. Also es ist halt klar, man kriegt auch viel drumherum mit und um die Mitspieler, aber es ist, glaube ich, eine Doku, die zugunsten Michael Jordan geschrieben wurde und auch er hat es ja auch ein Stück weit beeinflusst. Wie genau es war, werden wir, glaube ich, nie wissen, weil es wird immer heißen, ja, Michael Jordan sagt das, ja, Horace Grant sagt das, wir glauben Michael Jordan oder wir glauben Horace Grant. So, und das ist halt dann, wohin schwingt deine Sympathie? Das wäre ja jetzt genauso wie irgendein Mitspieler von LeBron James sagen würde, ja, LeBron, größte Kameradenschwein, bliblablub. Und James sagt was anderes. Also, ich glaube, das können wir nicht beurteilen und ich glaube, da sind wir einfach viel zu weit weg und auch die Reporter, da wird halt ein Fass aufgemacht, weil der eine das sagt und der andere das sagt und der eine vielleicht den greatest of all time als Schlange bezichtigt. Ja, also ich
wer macht sowas?
Weiß es auch nicht. Aber ja, eigentlich habe ich jetzt auch nicht dich gemeint, sondern Horace Grant. Aber ich kann dazu wenig sagen, weil ich mir da einfach, einfach zu parteiisch bin.
Ja gut, es stimmt halt schon, dass wir es einfach nie herausfinden würden, was wirklich passiert ist. Und es ist ja auch klar, dass Grant sich da verteidigt, sich das nicht eingesteht, auch wenn es vielleicht stimmt, das wissen wir ja nicht. Deswegen, ja, ein Stück weit ist da kein Urteil möglich, weil wir halt einfach nicht wissen, wie es wirklich war.
Absolut, ja, genau. Dann würde ich noch ganz kurz über drei News drüber fliegen. Der legendäre Utah Jazz Coach Jerry Sloan ist verstorben. Man kennt ihn ja noch jetzt aus The Last Dance, war ja damals Trainer von Stockton und Malone. Also hat auf jeden Fall eine erfolgreiche Zeit gehabt. Ist natürlich ein wirklich renommierter Coach gewesen damals und war auch zweimal in Folge in den Finals. Und ich glaube, jeder hätte ihm auch dann gegönnt, wenn er mal ein Final gewonnen hätte. Gerade auch für Stockton und für Malone wäre es schön gewesen. Ja, ist natürlich nie schön, wenn so eine NBA-Legende dann von uns geht. Patrick Ewing ist an Corona erkrankt, ist jetzt aber mittlerweile schon, habe ich heute gelesen, aus dem Krankenhaus entlassen worden und wird die restliche Quarantäne von daheim aus verbringen. Also ist nicht lebensgefährlich. Das ist natürlich eine gute News. Und ganz interessant, habe ich einen Artikel gelesen, dass die Brooklyn Nets zu Kyrie Irving und zu Kevin Durant für die neue Saison einen dritten Star holen wollen und auch das Hauptziel Bradley Beal sein soll. Also ich glaube, Brooklyn hat an sich viele junge Spieler, die in so einen Trade mit einfließen könnten und auch genug, sage ich mal, Gegenwert, um Bradley Beal zurückzuholen, wenn Washington Rebuild anstrebt. Aber dann ist halt die Frage, was machst du mit John Wall in Washington mit seinem Mega-Vertrag? Das passt dann einfach eigentlich nicht zusammen, wenn du Beal tradest und Wall behältst, dann passt dein System nicht. Deswegen bin ich da mal gespannt, wie es da weitergeht. Also ich könnte mir gut vorstellen, wie Beal nach Brooklyn passt. Die Frage ist halt, was will Washington dafür, wie viele wollen sie First-Round-Picks, wie viele Picks wollen sie, wie viele Spieler wollen sie? Und ja, also wir haben es ja in letzter Zeit öfters gesehen. OKC und Clippers lassen grüßen. Also OKC hat so viele Draft-Picks gehortet, dass die in den nächsten Jahr eigentlich ja eine neue Mannschaft aufbauen könnten, obwohl sie jetzt schon eine gute haben. Ja, muss man abwarten, was da passiert. Vielleicht wird es auch irgendwie nur ein 1B-Star in Anführungszeichen, weil Beal gehört für mich schon in die obere Kategorie. Also, ja, würde schon sagen, Top 20 Spieler. Und deswegen muss man einfach mal abwarten, was Washington da genau als Gegenwert will.
Gehe ich ganz mit dir. Bradley Beal für mich auch ein Top 20 Spieler. Was dann dabei rauskommt, ist wieder eine andere Frage. Könnte man, glaube ich, auch eine ganze Folge damit füllen. Wo passt Bradley Beal am besten hin? Wie passt es mit Trade-Objekten? Aber ja, schauen wir mal, was passiert. Im Moment ist er ja noch Spieler in Washington.
Genau. Dann kommen wir eigentlich auch schon so zu den Hauptthemen unseres Podcasts. Ich würde mal anfangen mit wirklich sehr, sehr erfreulichen Nachrichten für alle Basketballfans. Das BBL-Turnier fängt ja heute in einer Woche an, wenn ich es jetzt richtig weiß. Oder morgen in einer Woche. Ja, wir nehmen ja richtig, am Dienstag auf. Ja, das kann gut sein. Ja, genau. Okay, also rauskommt, ja, wir nehmen ja klar. Am Dienstag auf. Also morgen in einer Woche findet das BBL-Turnier statt. Es wird keine Best-of-Five-Serie geben, so wie wir es letzte Woche gesagt haben, wo wir ja es drüber hatten, über unsere Favoriten. Sondern es wird so sein, dass es gibt zwei Gruppen, Gruppe A und Gruppe B. Jeder spielt in der Gruppenphase gegen jeden. Dann wird es ein Viertelfinale und ein Halbfinale geben und das Finale. Und ab dem Viertelfinale findet jedes Spiel im Hin- und Rückspiel statt. Heißt quasi, es gibt keine Best-of-Five-Serie. Und für mich persönlich, meine Meinung, ist jetzt die Chance höher, dass man Bayern schlagen kann mit ein wenig Glück.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir wissen alle, wie Basketball läuft. In einem Spiel kann alles passieren. Sagen wir mal, auch Kralsheim kann Bayern in einem Spiel schlagen, wenn bei denen alles zusammenläuft. Im zweiten Spiel ist dann immer was anderes. Zwei Spiele sind auch mehr als eins bekanntlich. Dafür zahle ich auch gerne ins Sparschweinchen. Aber ja, also von der Besetzung der Gruppen können wir das mal kurz erläutern. Gruppe A ist Bayern, Kralsheim, Oldenburg, Göttingen und Ulm. Gruppe B ist Ludwigsburg, Alba, Vechta, Bamberg und Frankfurt. Meiner Meinung nach zwei sehr ausgeglichene Gruppen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat. Haben die das ausgelost? Weißt du das?
Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also, so wie ich das sehe, ist ja Bayern Erster, Ludwigsburg Zweiter und dann haben sie es immer so hin und her geswitcht.
Kralsheim Dritter, okay.
Genau.
Dann Alba so. Vierter.
Ja, okay. So. Und dann haben sie die anderen beiden Teams halt noch zugeteilt, die ja eigentlich nicht in den Playoffs gewesen wären. Ja, also trotzdem, also nicht falsch verstehen, der große Favorit ist zwar Bayern, aber ich traue jetzt, wenn alles in der Gruppenphase optimal läuft, dann doch den MHP-Riesen Ludwigsburg und Alba Berlin dann auch zu in zwei Spielen Bayern zu schlagen. Also wenn du wirklich ein richtig gutes Spiel hast und über deine Möglichkeiten spielst und Bayern mal angenommen mit 20 Vorsprung oder lass es 18, 15 sein, dann kannst du auch das zweite Spiel, wenn du da deine Normalform spielst, kannst du und das mit 12 verlierst, dann hast du das Ding halt gewonnen. Also das traue ich dann schon wahrscheinlich am ehesten Ludwigsburg und Alba Berlin zu. Crailsheim muss mal schauen, ob die die Konstanz aus der Regular Season mit übernommen haben nach der Pause. Für die ist natürlich doppelt bitter gewesen, dass die Saison abgebrochen wird. Das muss man schauen, ob sie dann ihre Hochform mit in das Turnier jetzt übernehmen können.
Ja, also da kann ich mich anschließen. Was Crailsheim betrifft, ist für die wahrscheinlich relativ bis sehr, sehr schwer. Die hatten eine super Regular Season, waren das große Überraschungsteam, aber haben jetzt drei wirklich schmerzhafte Abgänge. Mit Aaron Jones, Quincy Ford und Jan Spahn gehen da wirklich drei absolute Leistungsträger, die nicht am Turnier teilnehmen werden. Deswegen bin ich mal gespannt, wie Crailsheim abschneidet, traue denen jetzt aber den großen Wurf auf keinen Fall mehr zu. Wie du schon sagst, also wenn die Möglichkeit kommt, dann ist sie jetzt da, Bayern zu schlagen. Sie ist aber trotzdem immer noch nicht wahnsinnig signifikant groß. Deswegen, wir haben die Playoffs angekündigt. Jetzt kommen die Playoffs in der NBA. Wie gesagt, wir hatten die Glaskugel in der Hand. 1 gegen 16 haben wir letzte Woche durchgesprochen. 2 gegen 15 auch. Wir folgen dann jetzt mit 3 gegen 14 und 4 gegen 13. Namentlich die Toronto Raptors gegen die Memphis Grizzlies.
Ja, dann würden wir einfach mal ganz kurz in die Analyse gehen. Also beim ersten Matchup Toronto gegen Memphis muss man wissen, sie haben kein Regular-Season-Spiel gegeneinander gespielt. Heißt, wir hatten jetzt auch keine Möglichkeit, uns irgendwie spezielle Spielzüge oder spezielle Erkenntnisse draus zu ziehen, weil es eben noch kein Spiel gab. Wir können sagen, defensiv Toronto als Team-Defense die beste der Liga. Das hatten wir ja schon mal. Sind erster in Points allowed, Wurfquote sind sie zweiter, Dreierquote sind sie erster. Also für mich ist das einfach defensiv die beste Mannschaft der Liga, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, also sicherlich mit den Lakers und den Clippers zusammen eine der besten Mannschaften defensiv. Aber ja, es ist so das Duell zwischen den alten, erfahrenen Hasen aus Toronto und Gasol, Ibaka, Lowry und Memphis mit dem Young Core, der sich jetzt gebildet hat, um Ja Morant, Jaren Jackson, Justice Winslow und Dylan Brooks. Muss sagen, ich bin von beiden Mannschaften echt positiv überrascht, was jetzt die Regular Season angeht. Leistungen, die man von beiden absolut nicht erwartet hat. Deswegen würde ich da wahrscheinlich sogar schon als beste Methode, die beiden Mannschaften zu vergleichen, den 1:1 Spielervergleich sehen. Also wir könnten mal zum Beispiel die Starting 5 uns angucken. Wenn wir die jetzt mal betrachten, Position durch Position. Ich frage dich sozusagen die Spiele ab und du sagst mir, wer das Duell gewinnt. Kyle Lowry gegen Ja Morant. Schwer am Anfang.
Schwierig, weil Kyle Lowry ein unglaublich ekliger Defensivspieler ist.
Charges, sage ich nur.
Ja, das ist unfassbar clever, wie er spielt. Sehr, sehr erfahren. Trifft sein Dreier dieses Jahr auch relativ ordentlich. Ich weiß nicht, ob du die Quote jetzt gerade da hast, aber
habe ich nicht parat, leider.
Ja, aber die trifft seinen Dreier ordentlich, also ist halt, ganz enges Ding. Ich gehe mit der Erfahrung, ich gehe mit Lowry.
Richtig, ich würde auch sagen, Kyle Lowry sind die Playoffs, kann man unentschieden bis Lowry machen. Dann gehen wir hier zum Shooting Guard, Dylan Brooks gegen Fred VanVleet.
Das ist die Frage. Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass Nick Nurse sagt, Fred VanVleet geht als Six-Man auf die Bank und es kommt Norman Powell. Könnte ich mir auch vorstellen. Also so wie ich Nick Nurse einschätze. Weil wenn man sich die Starting Five anschaut, wie oft hat welcher Spieler oder wie oft welche Starting Five begonnen hat, dann ist Norman Powell auch echt oft mit dabei. Also Fred VanVleet war auch verletzt eine Zeit lang. Also wenn wir davon ausgehen, dass Fred VanVleet startet, gehe ich mit VanVleet. Wenn Paul startet, würde ich es fast ein Unentschieden sehen.
Ja, also ist wahrscheinlich schon eine gute Möglichkeit. Also zwei Asse im Sinne, ja gut, es sind natürlich keine zwei Spielerasse, aber es ist ein Ass im Ärmel von Nick Nurse dadurch, dass er zwei völlig unterschiedliche Spielertypen hat auf einer Position. Ich würde wahrscheinlich auch Norman Powell in die Starting Five berufen. Fred VanVleet so als Mikrowelle Scoring Option von der Bank bringen. Dann gehen wir schon mal zum Small Forward. Jay Crowder gegen Ibaka. Ganz schwer, finde ich auch ganz schwer.
Ibaka auf Small Forward?
Ja, ich habe Ibaka Small Forward und Siakam Power Forward, aber prinzipiell egal.
Ja, oh, dann ich lass uns. Oh, da kann ich nennen mit da. Also, wenn ich mir die Lineups anschaue, die Most Common Raptors Lineups, dann hat eigentlich am meisten OG Anunoby auf Small Forward gestartet, weil Siakam immer Power Forward gespielt hat und wenn Gasol fit war, ist Ibaka nur von der Bank gekommen. Deswegen.
Aber meinst du, Ibaka kommt in den Playoffs von der Bank? Doch. Das kann ich mir kaum vorstellen.
Doch. Okay. Überredet. Okay.
Überredet.
Also OG Anunoby würde ich jetzt einfach mal mit reinwerfen gegen Jay Crowder. Boah, das ist so, ja, nichts Ganzes, nichts Halbes. Ich gebe ein Unentschieden, also mehr ist das nicht. Das ist halt, wenn halt Ibaka von der Bank kommt, dann gebe ich Ibaka den Punkt, aber er wird für mich halt eher auf Center oder auf Power Forward dann reinkommen. Je nach Lineup von Memphis, würde ich sagen.
Ja, also gut, hast du wahrscheinlich schon recht, Ibaka schon eher Power Forward Center, aber gut, wir wissen ja, positionslose NBA, ne?
Das ist richtig.
Passiert was richtig. Auch immer, aber ich glaube, wenn wir mal die komplette Starting 5 durchgehen, folgt danach noch Jaren Jackson, Siakam, auch da würde ich mit den Raptors gehen, egal wie gut Jaren Jackson ist.
Siakam, also wirklich, für mich, also ich schaue Siakam so unfassbar gerne zu, wie der sein Spiel weiterentwickelt hat, auch jetzt nochmal im Vergleich von letztem Jahr zu diesem Jahr. Wird immer besser im Shooting, hat ein unfassbar, ja, manche sagen hässlichen, aber ich finde unglaublich effizienten Eurostep. Also es macht er wirklich gut und ist halt so unfassbar eklig zu spielen, weil er Krakenarme wie Durant hat. Also defensiv ist er so eine Klette und da gehe ich eindeutig mit Pascal Siakam.
Ja, er ist ein ganz unorthodoxer Spieler. Also die NBA-Spieler sagen ja selbst, dass sie ihn nicht verteidigen wollen, weil sie das Gefühl haben, er selber weiß nicht mehr, was er macht.
Ja, genau. Also gehe ich mit Pascal Siakam, schaue ihm auch unglaublich gerne zu. Also einer meiner Favorite-Spieler.
Sehr gut. Dann Center ist, glaube ich, klar. Also Jonas Valančiūnas gegen Gasol. Da, wenn wir mal nur die Erfahrung, die ein Gasol hat, die er letztes Jahr den Raptors auch gebracht hat, was für Vorteile die dann nochmal hatten, als sie ihn dann hatten, vor allem defensiv. Ich glaube, das ist ein ganz klares Ding. Da gehen wir beide mit den Raptors.
Ja, ich gehe auch mit den Raptors, also mit Gasol, nicht falsch verstehen. Aber man muss immer überlegen, Valančiūnas wurde von Raptors weggetradet. Also er hat noch eine Rechnung mit den Raptors offen. Und das gibt öfters einen Push. Ich erinnere nur an Last Dance.
Da gab es sogar einen Push, wenn einer ein Wort sagt, das nur Jordan als beleidigend fand.
Ja, da gab es ja den ein oder anderen Spieler, Horace Grant, der getradet wurde und dann mit seinem neuen Team, da meinte er, er könnte die Liga aufmischen. Nichtsdestotrotz gehe ich mit Gasol, aber es könnte enger werden, als so manche denken. Und kann ich mir auch gut vorstellen, dass Nick Nurse schnell auf Smallball mit Ibaka auf 5 geht und dann Valančiūnas fast nicht mehr tragbar ist.
Ja, das ist halt aber schon wirklich ein großer Vorteil, den die Raptors da haben. Also du kannst halt Gasol raus und Ibaka rein. Das sind zwei unterschiedliche Spielertypen, die halt aber beide körperlich so eine unglaubliche Masse haben, Center zu spielen, die da gegen jeden, auch gegen den Joel Embiid, gut gegenhalten können. Deswegen, also da auf Center haben sie wirklich, wirklich einen riesen Vorteil gegenüber anderen Teams.
Absolut, ja. Wenn man sich dann einfach nur nochmal kurz vielleicht die zwei besten Bankspieler von beiden Mannschaften anschaut, dann ist es bei Toronto VanVleet und Ibaka, wenn wir Ibaka auf die Bank setzen und Norman Powell würde ich noch dazu nehmen, dann hast du deine Achterrotation. Du hast natürlich noch, also Patrick, du hast ja noch Patrick McCaw bei bei Toronto.
Und der bringt ja bekanntlich immer die Ringe.
Ja, genau. und Chris Boucher, der auch viel gespielt hat, aber die werden hier in den Playoffs, wird das eine 8er, maximal 9er Rotation, je nach Spielstand. Deswegen würde ich jetzt VanVleet, Norman Powell und Ibaka noch dazu nehmen. Und bei den Grizzlies, ja, ist es für mich eventuell Justice Winslow in der Defensive. Dann D'Anthony Melton und Kyle Anderson. Aber für mich auch Raptors ganz klar besser auf der Bank besetzt. Deswegen Fazit für mich 4-1 für die Raptors, auch wenn das Ergebnis jetzt schon oft kam, 4-1 Raptors. Und ja, MVP wird für mich Pascal Siakam.
Okay, also gerade dachte ich mir schon, als du meintest 8er Rotation, da denkt sich gerade ein Coach in Houston, 8 Spieler Playoffs, viel zu viel, ich spiele mit 5. Aber ja, beim Endstand bin ich ganz bei dir. Also ich hätte gesagt 4-1 oder 4-2, da du jetzt das 4-1 gewählt hast, gehe ich dann mit dem 4-2, könnte vielleicht doch knapper werden, als man denkt. Memphis, Ja Morant hat eine unglaubliche Energie. Vielleicht gibt es mal ein Spiel, in dem Jaren Jackson seine Dreier reinballert, ein richtig gutes Spiel macht. Deswegen, ja, die Grizzlies sind sicher ein Team der Zukunft. Aktuell Team der Gegenwart, das sind aber noch die Raptors.
Gehe ich mit. Dann würde ich gleich das zweite Spiel, was wir uns heute anschauen, mal angehen. Und ich glaube, vom Namen her ist das ein wirklich interessantes Spiel. Also rein von den Namen. Das wären die LA Clippers gegen die Dallas Mavericks. Also können wir sagen, wir haben uns das näher angeschaut. Du hast dir das erste Spiel der beiden Mannschaften angeschaut. Ich mir das zweite. Ja, bei mir war das Problem, Paul George hat nicht gespielt. Es war natürlich auch noch kein Marcus Morris da. Reggie Jackson war noch nicht da. Das sind halt so Punkte, die wir ja jetzt mehr oder weniger mit einberechnen müssen. Was die Clippers ja auch eigentlich nur stärker gemacht hat.
Ja, also gebe ich dir ganz recht. Ich kann jetzt natürlich, dadurch, dass das erste Spiel, das ich gesehen habe, es war am 26. November, habe ich jetzt, glaube ich, noch im Kopf. War natürlich auch ohne die ganzen Trade-Assets, die jetzt am Start sind. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Mein Spiel war ein Sieg für die Clippers. Deine müsste auch ein Sieg für die Clippers gewesen sein, dass das 2-0 steht.
Ja, war ein 110 zu 107 für die Clippers, ja.
Okay, ganz schön knapp sogar. Also meinst du an 114 zu 99? Ich muss sagen, ich tue mich bei Spielanalysen immer schwer, wenn eine Mannschaft einen dauerhaften Vorsprung hatte, der halt relativ groß war. Ich muss jetzt sagen, in dem Spiel waren es eigentlich immer zwischen 14, 15 und 20 Punkten. Der hat sich halt durch das ganze Spiel gestreckt. Deswegen tue ich mich da immer ein bisschen schwer. Ich kann sagen, wenn man das jetzt mal auf das Spiel bezieht, dann war ich unglaublich enttäuscht von Porzingis. Ich weiß, dass er nicht unbedingt der Defensivspezialist ist, der er sein könnte mit der Größe. Aber er hat sich da wirklich Rebounds wegschnappen lassen von Zubac, von Harrell, der wirklich deutlich kleiner ist. Deutlich, deutlich heißt 15 cm, glaube ich, ungefähr. Das darf ihm einfach nicht passieren. Und da haben die Clippers wirklich viele Offensiv-Rebounds geholt, die du den Clippers halt einfach nicht geben darfst.
Ja, jetzt mal das zweite Spiel ganz kurz zusammenfassen will, dann war es am Anfang einfach ein wildes Drumherumwerfen. Also erstes Viertel war katastrophal von beiden Seiten. Dann hat sich Dwight Powell verletzt, war ja dann doch eine sehr, sehr schwerwiegende Verletzung. Und seitdem ist ja dann die Frage, wie die Mavericks starten werden, weil das ist bis heute noch nicht klar. Also ich habe mir mal angeschaut, wie viele Spiele welches Lineup gestartet hat. Und da war einmal, hat Jalen Brunson gestartet, einmal Seth Curry. Und das ging dann so, ja, mehr oder weniger durch. Sogar J.J. Barea hat dann irgendwann zwischendurch noch gestartet und sogar Dillon Wright. Also ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen wieder die Matchups durch. Ich glaube, hier können wir ein bisschen genauer drauf eingehen, weil es wirklich ein interessantes Duell ist, auch wer wen verteidigt. Point Guard würde ich jetzt einfach mal Doncic auf Point Guard stellen, weil das für mich ja auch ist. Doncic gegen Beverly, wobei ich sagen muss, im zweiten Spiel hat ihn halt nicht Beverly verteidigt, sondern Kawhi.
Ah, okay, krass. Also bei mir war es tatsächlich Beverly. Beverly und Doncic haben sich gegenseitig verteidigt. Und also ich weiß, dass Paul George war bei mir Shooting Guard, also er hat bei mir gespielt. Mhm. Und ja, der hat sich auch gegenseitig mit Tim Hardaway Jr. verteidigt. Ich muss sagen, dass das klar erkennbar war, dass das Ziel der Clippers halt war, Luka Doncic zu switchen, dass halt Beverly von ihm wegkommt und er möglicherweise gegen PG oder gegen Kawhi spielen muss, wo er halt hoffnungslos verloren ist, weil wir alle wissen, dass Doncic wirklich defensiv nicht gerade die Kirsche auf der Torte ist, um es mal nett auszudrücken in dem Fall. Geht schon manchmal Richtung James Harden in den ganz schlimmen Zeiten, egal wie brillant er offensiv ist. Aber ja, das ist, denke ich mal, ein klares Duell, dass wir mit Beverly gegen Doncic, beide mit Doncic gehen werden, egal ob defensiv Schwäche oder nicht.
Ja, also in dem Fall tue ich mir schwer zu sagen, das ist das Duell Point Guard gegen Point Guard, weil bei mir im zweiten Spiel halt Doncic von Kawhi verteidigt wurde. Kawhi allerdings offensiv in seiner Offensivsequenz von Tim Hardaway Jr. So, und dann sag ich halt, dann ist der Vorteil, den du von Doncic offensiv hast, nicht mehr so groß, weil Kawhi verteidigt dich noch mal besser als Beverly tut. Beverly ist halt ein Hustler und halt ein Provokateur, aber der bessere Verteidiger ist halt Kawhi. Und dann sag ich, da wird es dann schwierig, die Position so Point Guard gegen Point Guard zu vergleichen, aber wenn ich es jetzt sag, Doncic gegen Beverly, gehe ich mit Doncic.
Ja, also gut, es ist immer eine Frage, wenn man sich jetzt die heutige NBA schaut, ist halt eine Angriffssequenz auch viel durch Switches geprägt. Wir können nie sagen, der verteidigt den. Wenn wir jetzt auch mal beispielsweise nur die 2016er Finals anschauen, ich weiß noch genau, wie Kyrie Irving immer den Ball nach vorne gebracht hat und es hieß, Duell wäre Irving gegen Curry, aber er wurde halt dauerhaft von Klay Thompson verteidigt und das Ziel war dann, ihn sozusagen auf Curry zu switchen.
Ja, und das wäre auch mein Ziel, wenn ich jetzt die Mavericks wäre, wenn Doncic den Ballvortrag macht, wer halt auf Center spielt, ob es dann Kleber oder Porzingis ist, je nachdem, wer dann auf Center spielt, kommt dann halt zum Pick and Roll und dann hast du halt das Duell Doncic gegen Zubac oder Harrell und dann gehe ich das Duell ganz klar an Doncic, weil offensiv wird Beverly keinen Ballvortrag so machen, dass er einen Switch bekommt und gegen Kleber, Porzingis oder Boban spielen wird, weil Beverly einfach offensiv zu schwach ist. Also gehe ich hier dann doch auch deutlich mit Luka Doncic. Shooting Guard ist dann das Duell Paul George gegen, das ist jetzt die Frage, Tim Hardaway Jr. würde ich jetzt auf Shooting Guard stellen. Das halt auch kann Storian Finney-Smith und Tim Hardaway dann irgendwie switchen. Das ist dann, glaube ich, mehr oder weniger egal, je nachdem. Bei mir hat halt Tim Hardaway Jr. wieder Kawhi verteidigt, aber wir gehen jetzt davon aus, Tim Hardaway Jr. gegen Paul George. Und da fällt es mir leicht, wenn ich das vorwegnehmen darf, da gehe ich eindeutig mit Paul George.
Ja, also da gibt es, glaube ich, keine Diskussion. Auch egal, wie viel Geld Tim Hardaway Jr. verdient, ist nämlich ganz schön viel. Oder wie gut auch Tim Hardaway ist, weil er ist wirklich ein unterschätzter Spieler, er ist kein schlechter Spieler. Aber klar, also Paul George ist ein Superstar, ist ein wahnsinnig elitärer Defender auch mit einem richtig guten Wurf, da gibt es keine Diskussion. Also gehen wir beide mit Paul George.
Was ich auch noch nachgelesen habe und was mir gar nicht so bewusst war, George scored trotzdem 20 Punkte pro Spiel und hat eine 40%-Quote von der Dreierlinie. Also war mir gar nicht so, ja, das habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt, weil er ja relativ lang nach seinem Touch gesucht hat. So hatte ich das irgendwie das Gefühl, aber ja, war dann doch deutlich das Duell, dass es für mich zu Paul George geht. Ja, dann, ich glaube, das ungleichste Duell der ganzen Serie, Kawhi Leonard gegen Dorian Finney-Smith.
Machen wir es ganz kurz, Kawhi. Fertig.
Geben wir es ganz kurz sagen, Kawhi. Ja, doch, eindeutig, brauchen wir auch gar nicht lang drum rumreden. Ja, dann jetzt die Frage, wer spielt bei den Mavs Power Forward? Ich gehe mit Kleber.
Glaube ich auch. Ich glaube, dass Porzingis auf Center gebraucht wird.
Dann Kleber gegen Marcus Morris.
Ja, ich denke Marcus Morris, ja.
Ja, ich glaube, naja, ich glaube nicht. Ich sag, Duell geht an Kleber, weil er eingespielter mit dem Team ist. Also Marcus Morris hat er gerade im Duell gegen die Lakers große Shooting-Probleme. Er hat seinen Wurfrhythmus noch nicht gehabt. Hat auch so manche Spielzüge nicht ganz hundertprozentig ausgeführt. War eben im Duell gegen Dallas noch nicht an Bord. Und Maxi Kleber, unglaublich guter Verteidiger. Also die Amerikaner loben ihn da echt über den Klee, wie er teilweise LeBron, Kawhi im zweiten Spiel sehr, sehr gut verteidigt hat nach Switches. Also erste Halbzeit hatte Kawhi 3 von 14 Shooting Performance, zwar 8 Freiwürfe, aber 3 von 14. Das sagt schon alles und davon war er echt häufig nach dem Pick-and-Roll gegen Kleber. Und ja, deswegen gebe ich das Duell an Kleber.
Ich finde es gut, dass du an Kleber gibst. Ich muss sagen, Marcus Morris ist mit Sicherheit kein schlechter Spieler. Bei mir ein bisschen in Ungnade gefallen, finde ihn unendlich unsympathisch. Aber ja, Maxi Kleber hat sich das einfach erarbeitet. Also ein Arbeitstier. Darf man wirklich nicht beachten, wie elitär die Defense ist. Sie ist wirklich elitär, sie ist nicht gut, sie ist wirklich richtig, richtig gut. Da darf, also ich würde ihm einen Kawhi Leonard in die Hand drücken, würde ihm sagen, verteidige du Kawhi, klar, wie das mit Switches verläuft, ist wieder eine andere Sache, aber das Duell gebe ich tatsächlich auch an Maxi Kleber.
Ja, und dann Center, Kristaps Porzingis gegen Ivica Zubac. Zubac macht es echt ordentlich, also ich mag seine Attitüde, ich finde ihn, er ist einfach wirklich ein solider Spieler. Er macht nichts Außergewöhnliches, das muss man halt dazu sagen. Und die Möglichkeiten, auch wenn es in zwei Spielen wirklich, wirklich schlecht war, also selbst im zweiten Spiel, du hast ja vorhin gesagt, Kristaps Porzingis im zweiten Spiel 27 Minuten, 10 Punkte, zu wenig. Also wenn Dallas eine Chance haben möchte, ein Spiel oder zwei sogar zu gewinnen, muss Porzingis und Doncic über 30 und Porzingis an die 30 scoren. Am besten beide über 30. Dann haben sie eine Chance. Ansonsten wird es unfassbar schwer.
Ohne das werden sie keine Chance haben. Also da müssen beide, sowohl Doncic als auch Porzingis, wirklich richtig gut performen, offensiv. Was dann defensiv passiert, ist wieder die andere Frage. Wie gesagt, in dem Duell, das ich gesehen habe, hat Zubac da wirklich am offensiven Brett eine richtig gute Arbeit verrichtet. Müssen auch wieder sagen, da ist auch Harrell in der Hinterhand. Aber ja, da geht der Punkt dann meiner Meinung nach einfach durch die individuelle Besetzung und auch was das Potenzial von dem Kristaps Porzingis ist, dann doch nach Dallas, an die Mavericks. Wir müssen sagen, allgemein ist Dallas halt eine unfassbar gute offensive Mannschaft. Das ist, glaube ich, die drittbeste Mannschaft, was Points scored angeht in der NBA. Ist halt aber auch eine der schlechtesten Defensivteams und dann steht halt auf der anderen Seite, wenn wir es jetzt mal vergleichen, in der Defense ein Kawhi Leonard, ein Paul George, ein Patrick Beverley, klar wird dann die Offensive eingebündelt, wird schlechter und durch ihre Defense können sie das, oder diese Diskrepanz, die da halt entsteht, einfach nicht auffangen. Also keiner von denen, mal abgesehen von Maxi Kleber, ist fähig, in so einem hohen Volumen ständig gut zu verteidigen.
Ja, gehe ich mit, absolut. Wenn man sich da noch zusätzlich die Bank anschaut, reden wir auf Seiten der Clippers für mich vom tiefsten Team der ganzen Liga. Also haben auf der Bank, um das jetzt einfach nur nochmal kurz runterzubeten, Reggie Jackson, Landry Shamet, Patrick Peterson, Jermichael Green, Rodney McGruder und dann immer noch die beiden besten Bankspieler, noch gar nicht erwähnt, Montrezl Harrell und Lou Williams. Also für mich die tiefste Mannschaft der Liga eindeutig. Und da gehen für mich, das ist für mich ein riesen X-Faktor. Also für jede Serie gebe ich da den Clippers einen riesen X-Faktor.
Ja, also es ist easy. Die Bank der Clippers ist wirklich Wahnsinn. Die sind so breit aufgestellt, da gibt es gar keine Diskussion darüber. Wenn wir dann mal zu einem Fazit in der Serie kommen. Ich weiß nicht, mit was für einem Ergebnis gehst du raus? Ich würde mal schätzen, du gehst mit einem 4-1.
Boah, 4-1. Ich würde vielleicht sagen, wenn Porzingis performt, ein 4-2. Gehe aber doch mit einem 4-1, mein Lieblingsergebnis.
Okay, also ich würde tatsächlich auch mit dem 4-1 geben. Dallas ist dann doch eine Mannschaft, der man halt dieses eine Spiel gibt. Es kann halt offensiv passieren, dass die beiden Spieler, über die wir gerade geredet haben, mit Doncic und Porzingis wirklich mal richtig krass performen, die Würfe einfach fallen und bei den Clippers halt offensiv nicht so viel zusammengeht, dann kann man Dallas dieses eine Spiel geben, wird alles normal verlaufen, es gibt dieses Spiel nicht, dann finde ich, ist auch der Sweep eine Option.
Ja, könnte durchaus passieren, ja.
Gut, Playoffs für heute schon beendet. Die nächsten Duelle warten mal wieder nächste Woche. Da sind ein paar richtige Leckerbissen dabei. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war zum Beispiel Utah gegen die Rockets, Miami gegen OKC.
Das ist korrekt. Und dann sind noch die Duelle Boston gegen Philly und Denver gegen Indiana. Also nächste Woche geht es dann wirklich ganz tief in die Analyse und da wird es dann auch einen Vorausblick geben und dann natürlich auch mehr zu den BBL-Playoffs, weil ich glaube, das interessiert auch einige, wie es da abläuft. Die werden wir natürlich auch fleißig verfolgen und da euch auf jeden Fall Input geben dazu. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund, bleibt munter und wir hören uns nächste Woche.
Jawohl, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut.